zu Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. An meiner Seite, oder ehrlich gesagt am anderen Ende der Republik, zugeschaltet der liebe Silvio Nietzsche, den ich gleich mit der Frage überrasche: Warum eigentlich Weingedanken-Podcast?
Ich glaube, weil wir beide keine Klugscheißer sein wollen und manchmal um dem Wein viel zu viel Wissen und irgendwie gebastelt wird und jeder irgendwie mehr wissen möchte und das Weindenken, Weingenießen geht oftmals verloren. Und das ist, glaube ich, unser beider Philosophie, dass wir uns einfach im Wein fallen lassen möchten, ohne zu viele Worte darum zu verlieren, sondern einfach nur Gedanken da einfließen zu lassen. Manchmal hilft es, wie du immer so schön sagst, wirtschaften, wenn man auch ein bisschen was drum weiß. Deswegen wollen wir nicht komplett gedankenlos da reingehen. Aber ich glaube, das Philosophieren, das Labern, das Plappern, das sich austauschen ist das Schöne dabei. Darum Weingedanken.
Also ich möchte mich auf jeden Fall in den Wein fallen lassen. Nein, klar, wir sind nicht so die Klugscheißer, eher nur die Plaudertaschen und mit dem Wissen. Mein alter Chef sagte mal, dass man, wann immer man eine Sendung oder irgendwas macht, dass man muss immer einmal lachen und einmal Aha sagen. Das Aha. Wusste ich nicht. Das ist wirklich gut. Man muss, wenn man einmal gelacht hat, einmal eine Emotion drin war und wenn dann irgendwie einmal man sagte, Mensch, das ist interessant, das wusste ich nicht. Dann hat man viel erreicht als Macher und in diesem Sinne konzentrieren wir uns dieses Mal auf Weintemperatur. Wir müssen aber oder wir wollen vorher noch eine Sache anmerken, denn seit unserer letzten Ausgabe hat sich etwas geändert.
Es hat sich viel getan.
Was ja immer gut ist. Ja, wir haben einen Sponsor oder wie du ja sagst, einen Begleiter.
Das ein Begleiter, ist ein Unterstützer, ein Supporter.
Neudeutsch Supporter, das stimmt. Gerold Steiner.
Und vielen Dank.
Ja, wir können Danke sagen. Toll, dass ihr an uns oder dass ihr zumindest mal an Wein und Weltfrieden glaubt. Und der Journalist in mir möchte natürlich sofort aufschreien und sagen, nein, wir haben natürlich weder unsere Seele verkauft und es gibt auch keine redaktionelle Einflussnahme, nein. Die sind einfach nur so dabei und finden cool, was wir hier machen.
Und unterstützen uns in dem Sinne mit Tat und Kraft. Und für uns ist es, glaube ich, auch ein Begleiter, den wir beide toll finden, der sich für Wein und Wasser engagiert, da in der Szene unglaublich präsent ist und das aber relativ unlaut. Das finde ich persönlich sehr schön. Also daher schmücken wir uns gerne mit Gerold Steiner und hoffen, Gerold Steiner da auch ein wenig zu schmücken und sagen ganz, ganz lieb Danke.
Ja, und ich finde es tatsächlich cool, dass man einen Unterstützer hat, der eben nicht sonst was ist. Bei mehreren Podcasts sind Versicherungen, Autohersteller und Honighersteller zugange und hier ist es wirklich was, an das man irgendwie selber glaubt und was man selber fetzig findet. Das finde ich stark und insofern kann ich sagen, wie schon einst Harald Schmidt, ich sage ja zu deutschem Wasser.
Apropos Wasser, Elbe aufwärts gefragt. Wir wohnen ja beide am gleichen Fluss, auch wenn wir rein von der Entfernung extremst auseinander sind. Aber ist bei euch heute auch so heiß?
Also hier in Hamburg ist es, warm. Also du weißt ja, ne? Also wann ist in Hamburg Sommer, ne? Wenn der Regen wärmer wird.
Ja, genau. Ja.
Also insofern.
Das habe ich von dir gelernt.
Insofern geht es so mit der Wärme. Aber okay. Wein, du willst auf unser Thema hinaus, ne? Weintemperatur.
Ich möchte auf unser Thema hinaus, ja.
Das finde ich schon mal gut. Was gibt es zu wissen zur Weintemperatur?
Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ein Thema, was ich spannend finde und da. Da versuche ich dich auch so in diese Gesamtheiten, die Gesamt-Weintrinkerwelt zu inkludieren, weil viele haben eine Meinung, weniger haben Rückgrat beim Thema Weintemperatur und kaum jemand traut sich sein Empfinden auch zu artikulieren. Also viele haben ja über Weintemperatur eine völlig falsche Vorstellung. Und viele wissen auch gar nicht zu differenzieren. Möchte ich jetzt den Wein als reines Erfrischungsgetränk zum Beispiel beim Weißwein im kalten Zustand genießen oder möchte ich den Wein wirklich analysieren? Und wenn ich sage, ich möchte mich einfach nur erfrischen, den Wein dann auch wirklich mit dem Argument zu bestellen. Also wir selber, ich bin ja dann immer aus einer Service-Ebene, sind oftmals total zwiespältig situiert, weil Eigentlich rein aus dem Faktischen würden wir den Wein, um den Wein ideal zu präsentieren, in einer ganz anderen Temperaturebene servieren, als es vermeintlich der Gast in dem Augenblick möchte. Also, wie trinkst du deinen Wein?
Naja, also im echten Leben ist es natürlich oft so, du hast, im Restaurant ist es ja meist so, der Wunsch nach einem kühlen oder kalten Wein ist relativ schnell zu realisieren. Da kommt dann jemand mit einem Kühler und ein paar Eiswürfeln drin, oder aber der ist gar vorgekühlt. Aber natürlich hat man ja ganz oft im privaten Leben, Freunde stürmen das Haus und der Weißwein ist, hat eine Raumtemperatur von 28 Grad. Und wenn das ein geiler Wein ist, dann schmecken die ersten paar Schlucke daraus auch super. Und dann kommt er eben später in den Kühlschrank. Aber ansonsten neige ich schon dazu, dass ein normaler Weißwein darf kühl sein, muss aber eben nicht so schweinekalt sein, also kurz vor gefroren.
Was ist bei dir kühl? Also rein von arbeitet mit Zahlen?
Gerne mit Zahlen. Ja, so 12 Grad ist kühl. Hm.
Und würdest du einen 12 Grad kalten Wein im Restaurant serviert bekommen, würdest du den als viel zu warm komplett zurückgehen lassen? Also selbst du, der sehr viel Weinverständnis hat und sehr viel auch Glauben an die Servicekultur.
Ja, also es ist natürlich so, dass der eiskalte Wein, also ich besitze hier in meinem Büro dankenswerterweise auch einen Weinkühlschrank. Und der 8 Grad Weißwein, da kannst du halt, wenn du was so auf 8 Grad runterkühlst, kann halt sonst was sein. Also denn am Ende schmeckst du ja mit 8 Grad nichts mehr.
Was ich 8 Grad wäre noch relativ human, aber wenn, also die meisten Weißweine werden bei 2 bis 3 Grad erwartet. Also wenn du bringst ja den Wein als Kellner.
Genau, wie ist
denn das? Du schenkst den Wein ein und dann hast du ja meistens ein Probeschlückchen, was so manchmal 2 bis 4 Cl sind. Also eine Schnapsmenge. Und die gibst du natürlich in ein, selbst zu Frühlings und Herbst, noch nicht mal die Sommerzeiten, in ein 25 Grad warmes Glas. Und ganz oft, also selbst wenn der Wein dann auch kurz draußen steht, temperiert er schon der obere Bereich der Flasche, schenkst du es in dieses warme Glas. Also wird der Wein ganz gravierend rauftemperiert. Und du hast mit einmal einen 18 Grad warmen Wein in dem Glas. Und eins der ersten Argumente ist, Wein ist toll, aber zu warm.
Also was natürlich in den ganz fetzigen, hippen Läden irgendwie kommt, entweder dann eben wird das Glas mit einem Eiswürfel nochmal runtergekühlt oder kommt direkt gekühlt. Aber wenn ich jetzt, ihr habt wirklich, also der Profi kühlt den Weißwein auf 3 Grad runter.
Nein. Also der Profi, jetzt rein im Sinne von Weinprofi und mit Weinverständnis und mit Weinaffinität, der nimmt in Kauf, dass der Wein eine gewisse Temperatur haben sollte. Die Temperatur beim Weißwein. Wir gehen jetzt nicht von dem Schlappergetränk aus, was man irgendwie noch mit Fruchteiswürfel dann irgendwie trinkt, sondern beim anspruchsvollen Weißwein trinkt er den zwischen 10 und 12 Grad. Und ich würde sogar hingehen und würde immer empfehlen, dem Weißwein am Anfang ein bisschen wärmer zu genießen. Also wärmer heißt bei mir 12 bis 15 Grad. Und ihn, wie du es vorhin bei dir zu Hause geschildert hast, im Nachhinein runterzukühlen, weil du dann diesen Erfrischungsmoment hast. Aber du kannst diese Komplexität der Aromen, letztlich spielst du ja durch die Temperatur mit den Aromen. Das ist ähnlich, als wenn du einen Apfel aus dem Kühlschrank nimmst, nischt riechst, wenn du im Raum liegen lässt, er temperiert, riecht der ganze Raum nach dem Apfel. Also du hast die Gesamtkomplexität der Apfelaromen dann letztlich durch die Temperatur herausgearbeitet. Das möchtest du bei dem Wein auch am Anfang. Wenn du einen Wein das erste Mal am Tag, also je nach Uhrzeit, genießt, hast du eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Und wenn du die Fülle der Aromen erstmal hast, kannst du die nach und nach auflösen, hat den großen Vorteil, wenn der Wein knackig, frisch und kalt ist, trinkst du mal ganz schnell nicht nur 0,2, sondern 2,0. Also du kippst ihn viel zu schnell hinter die Birne. Wenn er warm ist, hast du einen automatischen Trinkwiderstand, einen Trinkstopp. Also du analysierst den Wein viel mehr und lässt dich viel mehr auf den Wein ein, hast den Erfrischungsmoment nachher, wenn du ihn dann runterkühlst. Daher, also entgegen der eigentlichen Vorstellung, würde ich einen Wein am Anfang immer temperierter trinken und dann im Nachhinein.
Damit man hinten raus auf die Menge kommt, verstehe.
Genau, damit der Schnitt stimmt.
Ah, das ist ja, also ich habe deshalb ganz oft, das Erleben war dann für mich, dass der Wein mir zu kalt war, weil genau das passiert, mir ist es dann zu kalt, man kann überhaupt nichts schmecken. Also die hätten auch, das hätte, ob das ein Riesling ist oder Sauvignon Blanc, kann ich bei 3 Grad kurz vor nicht mehr unterscheiden.
Du hast ja immer noch den Effekt, dass wenn der Wein dann im Glas temperiert, gerade wenn du irgendwo im südlichen Gefilden bist, dann entwickelt der schon seine Charakteristik. Aber ein Wein hat, und das darf man eben nicht vergessen, meistens nur eine einzige Chance. Und das ist das erste Probieren. Und dann gilt es eben für uns als Sommeliers, als Kellner einzuschätzen, was kann der Gast geschmacklich auflösen? Also ist es ihm in dem Augenblick wichtiger, das haben wir schon mal besprochen bei der Sommelier-Folge, dass man eben den Gast in dem Augenblick schon charakterisieren muss. Ist es ihm wichtiger, dass der Wein knackig, frisch und kalt ist oder dass der Wein alles gibt und das kann er eben dann nur temperiert?
Aber also jetzt sprechen wir über den Profi, ja, also über oder die Situation im Restaurant, in der Weinbar, wie auch immer. Aber wie ist das zu Hause? Sitze ich jetzt dann zu Hause mit einer riesengroßen Liste? Also für Rotwein süß, für Spätlese, für Weißwein trocken, habe ich die und die Temperatur. Dann muss man ja auch noch, glaube ich, unterscheiden in Alter, also alter Rotwein, junger Rotwein, weißer Kuckuck was.
Zu Hause hast du ja nicht die Situation, dass deine Frau kommt, dir den Wein serviert, dir einen Probeschluck einschenkt und fragt, ist der heute Abend genehm? Sondern dann nimmst du ja, was du selber in der Regel ausgewählt hast, machst es auf, schenkst ein, bist glücklich. Und da hilft es eben, einfach auch zu unterscheiden, möchte ich heute aktiv trinken, also möchte ich am Anfang was Erfrischendes, dann hast du ein bisschen kühler, oder möchte ich den Wein, weil er mir sehr viel Sinnesfreude schenken möchte, ein wenig temperierter genießen. Grundsätzlich, wenn man, also jetzt sind ja ganz klare, du brauchst ja immer Fakten, du bist ja da so ein Rastermensch. Wenn du Fakten brauchst, würde ich immer empfehlen, um auch Gäste glücklich zu machen, den Wein am Anfang ein bisschen kühler zu servieren. Das Aha-Erlebnis durch die Temperierung, die dann automatisch passiert, weil der Wein ja pro Minute 1 Grad rauf temperiert, in einem normal temperierten Raum, entwickelt er eine normale Aromtypizität und eine Aromcharakteristik. Wenn du den Wein in der Tat beurteilen möchtest, dann ist das optimalerweise, und wir reden jetzt nur vom Weißwein, zwischen 10 und 15 Grad. Aber, und wenn ich das noch anhängen darf, das Allerwichtigste für mich ist, auf keinen Fall zu dogmatisch werden. Also ja, nicht mit einer Temperaturtabelle, mit einer Jahrgangstabelle, mit einem Temperaturmessgerät, mit einem Thermometer, mit einem Glastemperaturmessgerät oder sonstigem
umherfuchteln. Mit so einem Laserding, wo man hier die Temperatur...
Ja, genau.
Herrlich. Dabei, vom Weg, am Anfang haben wir ja gesagt, wir sind keine Klugscheißer, sondern nur Plaudertaschen. Aber zum Klugscheißern gehört auch nochmal dazu, dass ja sehr oft beschrieben wird, Rotwein bei Raumtemperatur. Nun war, würde ich mal sagen, die Raumtemperatur vor 200 Jahren eine andere, als das heute ist.
Zumindest im Winter.
Zumindest mal im Winter, definitiv. Also im Winter waren, im Winter ist die Raumtemperatur bei uns derzeit 25 Grad und früher waren es 10. Hm. Also wie ist dann eben diese Begrifflichkeit Raumtemperatur?
Also man spricht bei Raumtemperatur in der Regel von 18 Grad. Das ist so vom Gefühl her Raumtemperatur, und wenn man einen Rotwein serviert, dann spricht man in der Regel von der Servicetemperatur in der Allgemeinheit von 18 Grad. Ich finde, da bist du aber absolut kein Freund von, wie ich auf unseren Reisen auch erleben durfte, es manchmal gar nicht verkehrt, auch einen Rotwein bei 13, 14, 15 Grad zu servieren, weil er sich durch diese Temperaturentwicklung dann eben nochmal in verschiedenen Aromebenen präsentieren kann. Man muss aber auch sagen, und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, dass die allgemeine Gastronomielandschaft das Geschmacksempfinden und das Temperaturempfinden sowohl im weißen Bereich bei zu kalt als auch im roten Bereich bei zu warm der Weintrinker total versaut hat. Also wenn du jetzt einen Rotwein bei 18 Grad servierst, sagen dir die meisten, der ist viel zu kalt. Also viele sind daran gewöhnt, dass der Rotwein irgendwo neben der Kaffeemaschine steht und mittlerweile um die 28 Grad hat, alles andere darunter ist zu kühl. Nicht in unserem Bewusstsein, sondern in der rein gustatorischen Wahrnehmung.
Nun habe ich, gibt es einen Weinmoment, und wir kommen gleich nochmal dazu, dass wir über Weinmomente in Zukunft regelmäßig sprechen wollen. Aber es gibt einen Weinmoment, der mich von wegen Weintemperatur, als ich angefangen habe, viel nach Italien zu fahren, ist mir ganz am Anfang aufgefallen, dass die im Sommer alle den Rotwein aus dem Kühlschrank holen. Ich am Anfang gedacht habe, Mensch, habt ihr eine Macke, Herrgott, nochmal? Nun sind dann diese gerade in der Toskana, diese leichten Sommerweine tatsächlich, oder Sommerweine, also die leichten Rotweine, im Sommer eben auch gern genommen. Und ich muss tatsächlich, und dann stimme ich dir tatsächlich vollkommen zu, musste dann einsehen, dass so dieser gekühlte doch wirklich seinen Charme hatte. Und ich eben nicht mit dem, also die hatten dann, keine Ahnung, wahrscheinlich so 10, 11, 12 Grad. Und am Anfang dachte ich, Mensch, hier geht doch alles an Geschmack verloren. Aber ich fand das super. Jetzt Rubriken.
Wir genau, haben uns, also ich finde den Gedanken mit Rubriken wirklich sehr schön. Ich finde das toll. Also ich würde das auch gerne aufgreifen. Und vielleicht darf ich einen meiner Weinmomente noch mit ins Spiel bringen, um diesem Thema Rubriken eben auch von meiner Seite eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen.
Und einer meiner größten,
danke. Einer meiner größten Weinmomente war einer meiner ersten ganz, ganz großen Weinmomente. Und das war, dass ich einen Spätburgunder geöffnet habe. Und zwar in meiner ganz, ganz jungen Weinphase, also am Anfang meiner Trinkerkarriere, dass ich einen Spätburgunder geöffnet habe und den einen Tag probiert habe und am nächsten Tag nochmal probiert habe, mich in der Tat richtig gewundert habe, ist das ein und dieselbe Flasche. Also habe ich da ein und dasselbe. Es war damals ein Spätburgunder von Bernhard Huber aus dem Badischen. Und wie stark ein Wein sich wandeln kann, also dieses Wow, dieses Aha-Erlebnis. Und da ist meine Weinseele geboren worden. Also das war für mich so der Anfang von allem.
Und dann kannst du mal sehen, wohin dich das gebracht hat, Silvio.
Tja, zum regelmäßigen aktiven Trinken.
So, jetzt habe ich eine habe ich noch. Also eigentlich sollte das ja immer maximal eine Geschichte sein, aber eine habe ich noch zum Thema.
Wissen die am Anfang darfst du auch eine zweite bringen. Hast eine Bonusgeschichte. Bonusgeschichte. Wäre schön, wenn du das nächste Mal dann keine erzählst.
Okay, alles klar, dann spare ich dir das nächste Mal raus. aber ich bin inhaltlich beim gekühlten Getränk. Und zwar, wir waren bei Dreharbeiten und ich hatte die große Ehre, einen Gastronomen zu besuchen, der mir dann für den netten Tag, sage ich jetzt mal, und für den nachfolgenden Abend in der Flasche sehr, sehr guten Champagner mitgab, Agrapar, du wirst ihn kennen. Und wir waren natürlich wie immer zu spät. Wir waren verabredet noch mit einem ehemaligen Premierminister von Lettland, mit dem Maris Gallis. Und wir kreuzten dann natürlich total spät auf und so weiter. Und die hatten dann auch schon gegessen, hatten eigentlich mit dem Essen auf uns gewartet und hatten auch dann da, also beim Warten auf uns, schon den ein oder anderen Wein-Intus. Und ich dachte, wenn ich jetzt sage, ich muss ja irgendwas mitbringen, irgendwie so Entschuldigung sagen. Und ich hatte, Gott sei Dank, die Kollegen von Volkswagen unterstützen uns ja sehr nett und die haben mir so ein Auto gegeben mit einem Kühlschrank, so ein Kalifornier hier, so ein Ding mit, ne, wie ist schon, so ein Camper. Mhm. Mhm. Und deshalb kam ich da eben mitten in der Nacht an mit einem gekühlten Champagner und die guckten mich alle, was, nur den Champagner her? Weil das Haus von dem ehemaligen Premierminister war halt wirklich am Arsch der Heide irgendwo. Und das war dann ein ganz großer Moment, weil mich alle mit so großen Augen anguckten, wo hast denn du das Ding her? Weil es gab da rundherum keine Tankstelle. Dann liefen wir irgendwie nachts alle raus, guckten sich dieses Auto an, gingen wir wieder rein, öffneten diese Flasche. Und entgegen der These, dass man eben quasi einen guten Champagner oder einen guten Wein möglichst am Anfang des Abends trinken sollte und nicht nach der vierten oder fünften Flasche, war das ein ganz großer, toller Moment mit einem gekühlten Getränk.
Großartig. Also Champagner verbindet uns ja, Agrapar verbindet uns ja in der Tat auch. Was uns verbindet, ist eben auch die Geschichte. Aber wenn ich da neugierig so mit meiner Promi-Neugierde aufwarten darf, wie ist das, wenn man bei einem Ministerpräsidenten, also ich war noch nie bei einem Ministerpräsidenten zu Gast oder zu Hause oder wie? Also fährt man da so diese ganz lange Allee lang und dann wartet am Ende der weiß behandschuhte Butler, der einem die Türen aufreißt und mit dem Glas empfängt, oder?
War tatsächlich genau so. Also die lange Allee war in dem Fall so ein langer, das ist vor der Küste eine alte Pumpenstation, dessen Haus. Hm. Und zwischen dieser Pumpenstation und dem Festland sind nochmal, keine Ahnung, 200 Meter. Und da ist so ein ganz langer, aufgeschütteter kleiner Damm, den man entlang fährt. Ne? Und dann, wir fuhren da irgendwie mit dem Auto rauf, dann ging die Tür auf. In dem Fall war es nicht der Butler, es war die Frau, die uns dann die Tür öffnete. Aber dann die Frau ist eine dort im Baltikum eine wahnsinnig berühmte oder vielleicht die berühmteste Architektin, die das Haus auch designt hat, das auch irgendwie 1000 Designpreise gewonnen hat. Dann kamen auch tatsächlich eben alle mit dem Glas raus. Und ja, dieser Maris Gallis ist halt insofern ein wahnsinnig interessanter Mensch, weil Der hat unter anderem auch eine Weltumsegelung gemacht, hat dann da in seinem Häuschen extra so einen Hafen, weil er immer mit dem Boot da anlegt, dann quasi gefühlt von da aus zur Weltumsegelung gestartet ist, 2 Jahre um die Erde ist, mit allen Widrigkeiten, mit verstorbenen Crewmitgliedern und sonst was. Was das Tolle ist, wenn man solche Menschen besucht, dass sie wahnsinnig viel zu erzählen haben und auf der anderen Seite wahnsinnig neugierig sind und einen ausfragen. Ja, also auch ich darf ja die Welt bereisen. Und dann ist es eben so, gerade wenn Menschen, ich sag mal, ein bisschen abseits wohnen, dann sind sie einfach wahnsinnig neugierig und dankbar, wenn da eben einer mit so ein paar Plaudergeschichtchen um die Ecke biegt, ne? Nicht nur Klugscheißer, sondern eben auch Plaudertasche ist. Und insofern war das dann ein langer Abend, der bis früh um 5, glaube ich, ging.
Du bist doch auch nicht früh angereist, also da.
Nee, ich bin leider
erst. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wann ihr.
Wir sind Mitternacht angereist. Also, die haben um 8 angefangen mit Essen, haben auf uns gewartet. Wir hätten um 8 da sein sollen, waren dann 4 Stunden zu spät, kamen dann also Mitternacht. Wow. Dann, und deshalb hatten die auch echt schon Betriebstemperatur. Ja. Und dann haben wir trotzdem noch bis 5 durchgehalten und dann habe ich mit ihm zusammen für die ganze Crew Frühstück gemacht. So gegen 8 Uhr, glaube ich.
Okay.
Das war beeindruckend. Seine Frau, was auch sehr beeindruckend war, die kam um 7, zog die da auch vorbei und ging dann eben im Meer baden. Und das Meer hatte zu der Zeit so 12 Grad oder irgendwie sowas. Also sogar in der Weintemperatur, ich sage jetzt mal. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich ja eher so der Warmbader bin. Aber das nur am Rande. Ich würde gerne aber noch einen Satz sagen zu unseren Rubriken, die wir in Zukunft betreuen. Jetzt haben wir also 3 Geschichten zum Thema Weinmomente dargeboten. Wir wollen uns aber in den kommenden Folgen auch mit den anderen beiden Rubriken Thekenwissen auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen dein Part. Also das ist das nutzbringende Wissen, das wir vermitteln wollen.
Also im Allgemeinen, weil wir halt wirklich ins Labern verfallen und irgendwas Sinnvolles muss man ja aus dieser Plauderei, aus dem Podcast dann irgendwie mit ins Leben nehmen. Und wenn man irgendwas hat, womit man die Freundin, den Freund an der Theke irgendwo beeindrucken kann, irgendwelche Hardfacts, irgendwelche Random Facts, dann finde ich das unglaublich wichtig. Und dadurch, dass du ja viel weißt, dass ich auch ein bisschen was weiß, dadurch können wir
das aber andersrum wird ein Schuh draus, zumindest mal was den Wein
betrifft. Liebe Hörern, gerne mit auf den Weg geben, ja?
Ja, total.
Also Thekenwissen finde ich gut und wichtig.
Ja, nee, Wissen fetzt. Das weiß man ja schon vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich ja seit jeher darum bemühen. Und man muss den Dingen ja auch immer einen Namen geben, deshalb eben Thekenwissen. Übrigens, der Mitteldeutsche Rundfunk hat jetzt einen ganz neuen, fetzigen Namen kreiert für sowas Ähnliches, für Lebens-, nicht Weisheiten, sondern Lebens-Neisheiten. ja, da versucht man mit alten Menschen junges, frisches Programm zu machen, aber das kann jeder ja mal für sich rausfinden. Ich musste nur über den Namen sehr schmunzeln. Und dann haben wir noch
eine Rubrik. Wurde allgemein auch sehr kritisch betrachtet. Also ich habe das schon öfters gehört und da ist, glaube ich, kaum jemand glücklich mit. Aber egal. Du hast eine neue Rubrik.
Also. Und wir hätten noch eine und zwar, die hatten wir schon mal so ein bisschen auch einmal Neudeutsch angeteasert. Ich packe meinen Koffer. Und das ist eher, ist auch so ein bisschen ein Zeitgeistblick. Was sind das, was gibt es für Weine, die man in seinen Koffer packt, wenn man mal los muss? Und das können aktuelle Sachen sein, neue Weine, die man getrunken haben muss oder eben große Evergreens, die wir kurz bedenken und besprechen.
Oder Weine, die uns einfach beeindruckt haben. Die, also das ist dann so ein bisschen mein Vorhaben, die ich im Laufe meines Weinlebens genießen durfte und die und oftmals die Persönlichkeiten, so habe ich es mir zumindest vorgenommen, dahinter damit einfach auch denen ein bisschen Raum, ein bisschen Platz geben möchte. Weil ich finde, und das finde ich so ein bisschen schade, in der heutigen Zeit, jeder sucht immer was Neues, was Flippiges, was Fetziges, aber ganz viele Klassiker bleiben dabei auf der Strecke und die Klassiker sind oftmals die Vorbilder für viele andere und daher würde ich jetzt total gerne meinen Koffer packen und wenn ich auf eine Insel müsste, in der ich noch eine Flasche Wein trinken dürfte, dann würde ich einen Wein mitnehmen, der mich sehr geprägt hat, den ich großartig und den ich einzigartig finde und das ist eine Wiener Sonnenuhr 1990, Riesling Spätlese vom Weingut Johann Josef Brümm, einen der Einzigartigkeiten dieser Weinwelt und nicht nur seine Tochter Katharina, die jetzt mittlerweile das Weingut übernehmen durfte, als eben auch den Papa Dr. Manfred Brümm sind für mich sehr, sehr außergewöhnliche Weinmenschen. Und was ich eben sehr außergewöhnlich fand, sind die Proben, die man dort den ich beiwohnen durfte. Der Papa ging für gewöhnlich in den Keller, holte eine nicht etikettierte Flasche und öffnete die und wir durften die probieren. Und ich bin mich schon recht vertraut mit den Weinen darstellen. Aber man war froh, wenn man im richtigen Jahrzehnt war. Also wenn man sagte, oh, das könnte in 80ern, 70ern, 60ern, 50er sein. Und die Zeitlosigkeit, die finde ich beeindruckend. Also ich bin großer Riesling-Fan, ich mag Spätlesequalitäten, ich mag Weine, die eine gewisse Einzigartigkeit haben. Aber diese Authentizität, die ich bei den Prümschen Weinen finde, und davon war eins meiner größten Erlebnisse in 90er Spätlese, wenn man die noch sich im Keller oder wenn man die noch im Keller hat, dann ist man wahrscheinlich um Schätze reicher, weil die mittlerweile mit der Reife, mit der Lagerzeit relativ teuer geworden sind. Aber wenn ich mir eine Flasche wünschen dürfte für eine Reise auf eine einsame Insel, gerne mit dir, Lars, dann eine 90er Spätlese.
Wobei du mir schon diese Gnade hast anheimfallen lassen. Wir hatten schon mal, ich glaube nicht den, aber einige aus der Liga bei dir im Laden. Das war ein Knaller, muss ich sagen.
Was willst du reinpacken in deinen Koffer?
Also ich war gerade in Slowenien auch drehen und habe da einen Winzer besucht, das vom Weingut Movia. Das ist ein, also jemand, der sich mit Slowenien irgendwie auskennt und der Weinwelt, das ist ein relativ bekanntes. Das ist ein Weingut, das inzwischen in die 9. Generation geht. Also die Kinder stehen in den Startschuhen und der amtierende Chef, der alles, der ist jetzt Generation Nummer 8 und hat sich seit Ewigkeiten schon auf biodynamisch konzentriert. Und macht wirklich ganz verrückte Sachen. Der hat einen wahnsinnig passablen Sauvignon Blanc. Der stellt so ein bisschen seine Sorten zurzeit um und hat, und das hat mich am meisten beeindruckt, das fand ich total fancy. Allerdings wird das mit der einsamen Insel relativ schwierig, weil wir da relativ viel Zubehör mitnehmen müssen. Der hat, macht einen Champagner, also einen Schaumwein, auch aus Pinot Noir oder eben Chardonnay Sorten rein jeweils. Und da der im Prinzip auf Schwefel und sowas alles verzichtet, im Großen und Ganzen, arbeitet er mit Mineralen und so weiter. Und bei seinem, bei dem Schaumwein, Puro heißt der, die werden quasi upside down gelagert. Also die stehen auf dem Kopf, du kriegst die auch so. Und die werden dann, um das in der Gastronomie auch vernünftig öffnen zu können, weil halt die Schwebstoffe drin sind und die raus müssen, und man das eben nicht mittrinken sollte, werden die letztlich in einem Kühler mit einer speziellen Vorrichtung unter Wasser geöffnet und dann muss man sie sehr schnell rausziehen, damit nicht zu viel rausflutscht. Und A, ist das ein Wahnsinns-Happening, das habe ich jetzt beim mehrfachen Ausprobieren und Präsentieren daheim, da ich eine Kiste mitgenommen habe mit 9 Flaschen, weil ich auch viel probieren. Der schmeckt wahnsinnig toll, der geht in die Champagner-Richtung im Sinne dieses Erdigen und doch Voluminösen. Auf der anderen Seite ist er irgendwie doch vergleichsweise leicht und angenehm trinkbar. Und fürs Happening würde ich den mitnehmen. Das wäre so meine...
Okay. Wir
müssen nur mit dem Kühlen und dem Öffnen irgendwie müssen wir uns was...
Aber wenn ich auf einer einsamen... Dann serviert oder getrunken, also das ist ja erstmal egal. Ich würde ja ohnehin, also wenn wir eine Message mit in die Welt hinausgeben dürfen, dann würde ich ohnehin dafür plädieren, Weißwein lieber ein wenig temperierter und Rotwein lieber ein wenig kühler zu servieren. Und ich würde auch gleich, wenn du geantwortet hast, gerne noch erklären, warum.
Ja, ich hätte dich jetzt gefragt, was eigentlich so die Kernaussage unserer Plauderei ist, aber um das mit dem Puro, mit dem Schaumwein zu Ende zu führen, ich würde auch dafür plädieren, eher ein bisschen wärmer, weil dann tatsächlich man mehr schmeckt. Wenn er so ganz eiskalt, wie ich es beim allerersten Mal probiert habe, da habe ich gar nicht so das Aroma. Insofern gerne ein bisschen, kann der so seine 14 Grad kann der haben. Und ich habe dann auch, als ich auf dem Weingut war, auch gestaunt, weil er ja sehr modern ist und aber dann tatsächlich mit diesen alten Champagner-Schwenkern um die Ecke bog, diesen Sektschalen, die ich halt uncool finde eigentlich, weil halt, aber für den ist es perfekt, weil er nimmt dann einfach ein bisschen Wärme auf oder ein bisschen Temperatur, kommt dann steht gut da, es hat genug, was da rausperlen kann, hat volle Hütte Power und insofern war das sehr ereignisreich. Aber was ist jetzt der Kern, des Pudels Kern von der Ausgabe Wein und Weltfrieden zum Thema Weintemperatur?
Dass man mit der Temperatur die Geschmacksempfindung und die Aromenempfindung steuern kann. Also ganz klares No-Go ist unter 3 Grad, weil du damit deine Geschmackspapillen verätzt, dass die nichts mehr schmecken, die ziehen sich komplett zusammen, verschließen sich und du kannst nichts mehr schmecken, die Aromen werden regelrecht kastriert, darum eben auch
mache ich damit was kaputt in mir, wenn ich das zu kalt trinke?
Nö, das nicht, also es regeneriert sich wieder, also es öffnet sich dann wieder, aber du kennst es ja beim Eis, dass man schmeckt beim Eis diese extreme Zuckermenge nicht. Weil du geschmacklich das nicht auflösen kannst, weil das Eis im Prinzip die Zunge taub legt. Und daher eben auch dieser wunderschöne Slogan von Coca-Cola, Coke bei 2 Grad, damit du nicht schmeckst, was du schmeckst, dann würdest du schmecken, was du schmeckst, würdest du schmecken, dass du überhaupt nicht schmeckst. Das schmeckt man dann, wenn man mal Coke bei 30 Grad irgendwo im Auto genossen hat, mitten im Stau, dass man sich das eigentlich nicht jeden Tag antun möchte.
Nee,
und
gar da, nicht,
und das gesagt. Ist eine sehr schöne Parallele.
Wusste schon Cristiano Ronaldo. Ne? Er hat gleich dafür gesorgt, dass die Aktie runterging. Auch sehr lustig. Genau.
Und wenn du das dann aber eben bei diesen 30 Grad probierst, dann merkst du eben auch, wie krass, wie markant, wie hart die Säure ist, in jetzt eben dem Parallelgetränk in der Cola, wie man das aber eben überhaupt nicht wahrnehmen kann, wenn du es kalt trinkst. Also daher lieber ein bisschen temperierter, um diese Balance von Süße und Säure, wie es der Winzer dem Wein geschenkt, in ihm etabliert und uns präsentieren wollte, auch ideal darstellen kann. Und von der Aromatik steuerst du eben mit der Temperatur die Aromatik. Am Anfang, wenn der Wein ein bisschen kühler ist, hast du diese leicht, man muss sich die Aromen immer so wie Luftballons vorstellen. Und die entwickeln sich langsam aufsteigend eben mit der Temperatur. Die ganz leichten, die kleinen, die frischen, die fruchtigen Luftballons kommen eben mit einer frischen Temperatur zum Tragen. Je wärmer es wird, umso mehr kommen diese fettleibigen Luftballons, also von den Aromen eben auch diese fettleibigen Aromen, dieses Erdige, dieses würzige, Schokoladige zum Tragen. Und es ist interessant, eben den Wein bei verschiedenen Temperaturzonen zu probieren, um eben auch diese verschiedenen Aromebenen aufzunehmen und greifen zu können. Also da ganz viel mit der Temperatur spielen und den Wein nicht nur immer bei 2, 3, 4, 5, 6 Grad trinken oder eben im warmen, im roten Segment nur bei den üblichen 18 bis 25 Grad genießen, sondern einfach mit den Temperaturen ein bisschen spielen und sich selber das Weinvergnügen damit ja, zu erhöhen, zu bescheren, zu steigern.
Also für mich ist jetzt die Kernessenz oder die Sache, die ich gerne vermitteln will. Keine Angst, wenn die Freunde kommen und der Wein ist noch nicht gekühlt, macht die Flasche trotzdem schon mal auf. Das kann ihr schaden und stellt sie dann schnell in den Kühlschrank, solange zumindest noch was von der Flasche da ist.
Perfekt, das zeugt von Mut und das zeugt von eben auch Weinbewusstsein. Und wie gesagt, die Freunde trinken weniger, das ist ja auch nicht schlecht.
In diesem Sinne sagen wir erstmal
Tschüss. In diesem Sinne würde ich jetzt auf keinen Fall, nein, sag doch nicht Tschüss, Lars.
Warum?
Wir haben unser Thekenwissen noch nicht. Wenn die Freude da sind, kannst du die ja eben überbrücken und könntest sozusagen mit deinem Wissen, was du jetzt hier gleich erlernst sozusagen,
klugscheißen. Raus
das kannst du ja auch wirklich sehr gut, genau.
Also jetzt,
einer meiner interessantesten dafür. Dinge ist eben, wenn man versucht, kleine Hardfacts zu streuen, unter anderem finde ich es für mich selber, und ich beschäftige mich ja schon intensiv mit Wein, interessant, wie viele Rebsorten es auf der Welt gibt. Schätzung von deiner Seite?
Also, 1500.
1500 klingt nicht schlecht, rein Rebsorten gibt es ein paar mehr. Also komm, auf die Kacke.
3,5.
2,5 werden für Wein verwendet, 10.000 gibt es. Also schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass eben in manchen Regionen dieser Welt autochthone Rebsorten, also teilweise zwischen 400 und 500 autochthone Rebsorten gibt, die es nur in diesem Land, in dieser Region gibt, wo du noch nie was von gehört hast. Also 2.500 werden für Wein verwendet, du hast Ziele im Leben. Zumindest ein Drittel derer jemals durchzuprobieren. Aber ich glaube, deine Reisen tun dir da ganz gut bei, oder?
Total. Also was ich jetzt kennenlernen durfte, wenn ich auch einer der nächsten Male würde ich gerne über Malvasia sprechen, aber das, oder Malvasia, ich weiß gar nicht, wie man das
richtig Malvasia, wollte ich gerade sagen.
Malvasia. Aber dazu später. Okay, jetzt komm, einen hast du noch.
Nö, oder war es schon? Mal.
Nö.
Achso,
nö,
du?
Nee, ich dachte, jetzt kommst du, hast noch
Du bist nicht vorbereitet. Nein, komm. Sag tschüss und geh nach Haus.
Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.